Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute die 9. von 13 Folgen aus Als wir an Wunder glaubten von Helga Bürster. Josefs Alkoholismus wird immer schlimmer. Immer öfter müssen Anni und Willi ihn betrunken aus der Dorfwirtschaft abholen. Die unbezahlte Zeche wächst und wächst. Der selbsternannte Wunderheiler Spökenfritz verbreitet das Gerücht, Edith und ihre Tochter Betty seien schuld. Sie hätten Josef verhext. Beim Abendessen sitzen sich Anni und Josef wieder sprachlos gegenüber. Anni hat den ganzen Tag auf dem Hof geschuftet. Sie findet auch, der beinamputierte Josef sollte arbeiten. Besen binden und Körbe flechten könne man schließlich auch im Sitzen. Katja Danowski liest.
Aber er hielt es nie lange an einer Stelle aus. Er fuhr lieber in der Gegend herum und spielte für Bier und Schnaps auf der Mundharmonika, weil er für alles andere nicht mehr zu gebrauchen war und weil seine Hände zitterten. Solche Hände konnten nichts mehr schaffen, so dachte er und hoffte, Edith zu sehen. Sie tat so, als ginge sie ihm aus dem Weg, aber in Wirklichkeit richtete sie es ein, dass sie sich begegneten, bog wie zufällig um die Ecke oder huschte über den schwarzen Weg, wenn er kam. Das machte sie mit Absicht. So legte er sich das zurecht. Es musste so sein, denn er schaffte es immer, ein paar Worte mit ihr zu reden. Wenn er sich ihr in den Weg stellte, lief sie nicht weg, war freundlich und schön, aber sie ließ sich auch nicht anfassen, blieb immer auf Abstand. Sie spielte mit ihm und quälte ihn, wie sie es gerade wollte. Er war von ihr besessen und es war nicht seine Schuld. Sie war in seinen Kopf gekrochen und hatte sein Gemüt vergiftet. Denn wie konnte es sonst angehen, dass er sich an sie zuerst erinnert hatte und nicht an Anni? Der Traum von der roten Frau geisterte immer noch durch seine Nächte. Fritz hatte ihm das Haarklein auseinanderklamüsert. Der kam nun regelmäßig zu ihnen auf den Hof, um ihre Leiden zu lindern, weil der Doktor nichts taugte. Dieses Flattern und die Kopfschmerzen, Willis Krämpfe, die hatten so richtig erst angefangen, nachdem Anni die Abelschen Weiber vergrault hatte. Seine Frau hatte als erste kapiert, was los war. Ihm hatte Fritz das mehrmals erklären müssen, bis er endlich auch verstand, dass Edith ihnen allen Böses antun wollte, auch wenn sie so freundlich tat. Man konnte ihr ebenso wenig trauen wie Kathi oder Guste. Und Betty war auf dem besten Weg, auch so eine zu werden. Das Dorf war ein Nest. Es musste am Moor liegen. Gut, dass das wegkam. Anni litt am meisten. Es war wie eine Krankheit. Die fraß sie schneller auf als ihn oder Willi. Dem Jungen schien das Böse sowieso nichts anhaben zu können. Er war ja schon verrückt. Aber Anni war im Winter noch dünner geworden, geradezu mager. Die Wangenknochen stachen hervor, die Augen lagen tief in den Höhlen. Wie hässlich sie ist, dachte er immer öfter, aber diese bösen Gedanken waren nicht seine. Auch das hatte Fritz ihm erklärt. Wenn sie ihn nicht hätten, die gab die Hexe ihm ein. Nichts war, wie es schien, auf nichts sollte man sich verlassen. Der Boden unter seinen Füßen konnte sich jeden Moment auftun und die Luft war vergiftet. Sie waren Verdammte. Er fragte sich nur, warum die Hexe es ausgerechnet auf sie abgesehen hatte. Waren sie nicht schon genug gestraft? Er dachte wieder öfter an den Blumenverkäufer, der auch freundlich zu ihm gewesen war wie Edith. Keinem konnte man noch trauen. Die Rose hatte sich zu Asche verwandelt. Das war doch ein Zeichen. Er stellte sich vor, wie er dem netten Blumenverkäufer ein Messer in den Leib rammte. Er dachte die allerschlimmsten Dinge, denn in seinem Kopf hatte sich das Böse eingenistet. Das gab ihm alles ein und es kam von Edith und ihrer Brut. Nun wusste er über alles Bescheid. Wieder kam ihm der Blumenverkäufer in den Sinn, wie er ihm damals in Hamburg begegnet war, inmitten der Ruinen. Er hatte ihm bei ihrer letzten Begegnung diese Rose geschenkt, angeblich, weil er sich für ihn gefreut hatte, weil er nach Hause fuhr, weil er ein Zuhause hatte. Nun schlief er in seinem Bett und saß an seinem Tisch. Er hatte seinen Namen zurück, seine Familie und seinen Hof. Alles war so gekommen, wie er gehofft hatte, aber alles war nur noch schlimmer geworden. Nichts wurde wieder gut, denn er kriegte so manches nicht aus seinem Kopf, die rote Frau am allerwenigsten. Es lag an dem Ring. Der war verhext gewesen. Fritz hatte das herausgefunden mit seinen Methoden. Nun ergab endlich alles einen Sinn. In seinem Leben passierte schon lange nichts mehr zufällig. Alles folgte einem ausgeklügelten Plan, seit er damals mit Edith im Stroh gelegen hatte. So manches war ihm wieder eingefallen, seit er sie verfolgte und beobachtete. Im Stroh hatte es angefangen, in dieser Nacht, als alles durcheinander gewesen war vor vielen Jahren. Da hatte sie ihn in seine Gewalt gebracht. Dass er seine Beine verloren hatte und sein Gedächtnis, das gehörte alles zum Plan dazu. Und dass er nie von Annie geträumt hatte, nur von der roten Frau, dass er Annie nicht mehr lieb haben konnte, obwohl sie die Gute war in diesem perfiden Spiel. Ein bisschen grob zwar, aber sie fütterte ihn fett und wurde selbst immer weniger. Sie flickte seine Kleidung und schnitt die Hosenbeine ab, weil er sich darin verhedderte. Sie versorgte den Hof oder das, was davon übrig geblieben war, und er soff sich im Pennig die Hucke voll oder stellte der Hexe nach. Manchmal kriegte er seinen moralischen. Dann holte er das Hochzeitsfoto aus der guten Stube und heulte. Annie und er hatten gut ausgesehen, geradezu stattlich. Aber Edith schickte ihm wollüstige Gedanken. Fritz vermutete sogar, dass sie auch Willis Kopf verdreht hatte. Dass sie ihm die Nabelschnur um den Hals gelegt hatte. Darum war der Junge schwachsinnig. Das traf ihn am allermeisten. Er musste Willi nur ansehen, diesen langen Lulatsch mit dem Klotzkopf, diesen tollpatschigen Kerl, dann wurde ihm warm ums Herz. Willi weckte das Gute in ihm. Also hatte ihn das Böse noch nicht ganz untergekriegt. Fritz sagte das auch. Der kam jeden Tag, um sich mit ihnen zu besprechen, denn die Sache wurde immer schlimmer. Nur er konnte sie jetzt noch retten, weil er die geheimen Zauber kannte. Die letzten Ersparnisse hatten sie hingegeben und zuletzt die trächtige Sau. Aber die dunklen Mächte waren stark und ihre Mittel tückisch. Erst letztens hatte die Hexe ihre Tochter mit einem Topfkuchen geschickt, von ihr selbst gebacken, mit guter Butter, damit sie wieder zu Kräften kämen. Köter hatte nicht mal gebellt, als Betty an die Tür klopfte, das sagte schon einiges. Annie hatte den Kuchen gleich an die Schweine verfüttert. Das war doch auch nur ein Trick gewesen, um sie noch mehr unter ihre Macht zu kriegen, denn der Kuchen hatte so verdammt gut gerochen. Josef war kurz davor aufzugeben und sich dem Bösen zu überlassen. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Aber dann hatte er die Leute im Gasthof reden gehört. Der berühmte Heiler Bruno Conradi sollte nach Oldenburg kommen. Der hatte schon vielen geholfen. Es hieß, er habe den göttlichen Heilstrom in sich und käme gegen das Böse an. Josef hatte wieder angefangen zu hoffen. Er hatte Annie überredet, es mit dem Conradi zu versuchen. Es konnte nicht schaden. Natürlich bekam Fritz es heraus und warnte sie. Wie sie denn auf die Idee gekommen seien? Der Conradi, das habe ihm ein Kollege verraten, der sei nur ein Scharlatan. Wer das denn sei, hatte Josef gefragt. Mit dem würde er gern persönlich reden. Da war Fritz ausgewichen, hatte was von zu vielen Köchen gefaselt und ob sie mit ihm nicht mehr zufrieden seien, aber Josef blieb stur und war sich ausnahmsweise mit Annie einig, obwohl die große Stücke auf Fritz hielt. Da bot er ihnen an, sie hinzufahren, denn er wollte das Spektakel auch mal sehen. Morgen sollte es nun soweit sein. Am Morgen stand Fritz pünktlich auf dem Hof. Es war noch dunkel und kalt. Zwar hatte es nicht mehr gefroren, aber die Feuchtigkeit kroch ihnen in die Kleider. Fritz ließ den Motor laufen. Er besaß immer noch den alten Horch mit Pritsche von seinem Vater. Der stammte aus dem Ersten Krieg und sprang schlecht an, fuhr aber immer noch. Was wollte man mehr? Sie luden den Rollstuhl hinten drauf und banden ihn fest. Josef setzten sie daneben und Annie wickelte ihn in eine Decke. Er hatte darauf bestanden, hinten zu sitzen, denn sie passten nicht alle vorne rein und er brauchte frische Luft. Sie fuhren in die Dämmerung hinein. Einmal mussten sie anhalten, weil der Wagen ins Stottern kam und der Motor würgte. Fritz fluchte, denn es dauerte eine halbe Ewigkeit, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Als sie gegen 10 endlich ankamen, vollkommen durchgefroren und hungrig, da standen die Leute schon bis draußen hin. Der Gasthof war brechend voll. Keiner wurde mehr eingelassen. »Und nun?« fragte Annie. Fritz hob die Schultern.
»Das weiß ich jetzt auch nicht. Ihr wolltet ja unbedingt herkommen.«
Sie fragten sich durch, wie das hier alles vonstatten gehen sollte, aber so genau wusste das niemand. Irgendwas würde schon passieren und der Meister war auch noch nicht gekommen. Er habe viel zu tun, zu viele Menschen brauchten seine heilenden Hände und sein Gebet. Also holten sie erstmal den Rollstuhl vom Wagen, setzten Josef hinein und Anni war schon wieder in Brass, denn sie fürchtete, dass sie vergeblich gekommen waren. Bei so einem großen Meister wusste man nie. Schließlich war das kein Wald- und Wiesenprophet wie der Professor Asmodi, der mit seinem Weltuntergang durch die Gegend reiste. Fritz hielt sich zurück, guckte nur vielsagend. Er hatte es ja gewusst.
»Ich gehe mal nach vorne. Vielleicht gibt es irgendwo einen besseren Platz zum Warten.«
Dann war sie auch schon verschwunden.
»Hummeln in Mors«, meinte Fritz und bot Josef eine Zigarette an.
Willi lief um den Rollstuhl herum, ein unsichtbares Steuer in der Hand, einen Schaltknüppel aus Luft in der anderen. Er machte den Horch nach und war ganz in seinem Element. Die Zeit verging, nichts tat sich. Josef sah sich um. Der Gasthof, im Stil eines Kaiserreiches gebaut, konnte sich sehen lassen. Im Sommer stand hier sicher Tisch an Tisch. Nun war alles voll mit Kranken und Versehrten. Viele saßen in Rollstühlen wie Josef. Manche lagen im Handwagen. Hier hatte sich alles Elend versammelt. Aber wo blieb Anni?
»Ich guck mich auch mal um«, sagte er zu Fritz und setzte sich nun doch in Bewegung. Er rollte hierhin und dorthin. So viele waren gekommen. Es musste in die Tausende gehen, aber die Stimmung war friedlich. Alle machten ihm Platz, keiner hielt ihn auf. Nur er schimpfte, weil er Anni nicht fand und weil er Angst hatte. Was, wenn sie so nach Hause fahren mussten, wie sie gekommen waren? Zurück in die Trostlosigkeit, die Fritz auch nicht ändern konnte. Das wollte er nicht. Das hier war seine große Hoffnung. Aber Conradi ließ auf sich warten. Er sprach einen Mann an, der auch im Rollstuhl saß. »Warum ist der Meister noch nicht da? Kommt er noch oder sind wir umsonst hier?« Der Mann guckte ihn groß an. »Keiner ist umsonst gekommen.«
»Aber der muss uns doch behandeln und es sind viel zu viele. Das schafft er doch gar nicht. Und wenn er dann auch noch zu spät kommt, wie soll das denn gehen?«
Er merkte, wie ihm die Tränen kamen. Der Mann lächelte.
»Der muss keinen anfassen«, sagte er. »Allein in seiner Nähe zu sein reicht schon. Man muss nur an ihn glauben.«
Für einen Moment war Josef erleichtert. Wenn das so einfach war, konnte er beruhigt sein. Aber je länger er darüber nachdachte, desto unmöglicher kam ihm die Sache vor. Er hatte in seinem Leben schon an viel geglaubt, zuletzt an Volk und Vaterland und an den Führer. An Fritz glaubte er auch, meistens jedenfalls. Aber wie sollte er an einen Wildfremden glauben? Endlich kehrte Anni zurück.
»Wo warst du? Was ist denn jetzt?«
blaffte Josef sie an.
»Ich hab was!«
Sie öffnete die Hand. Darin lagen drei kleine Kugeln aus Staniolpapier.
»Die gab's drinnen zu kaufen. Ist Medizin.«
»Ach, und was macht man damit? Soll ich die jetzt schlucken?«
»Das soll man immer bei sich tragen. Da ist was vom Meister drin. Ein Haar, ein Fingernagel.«
Sie steckte ihm eines in die Hosentasche und Willi auch. Er holte das Ding wieder heraus und drehte es zwischen den Fingern.
»Und wie soll das gehen?«
Sie lächelte. Seit wann konnte sie das wieder?
»Schaden tut es jedenfalls nicht.«
Sie steckte ihre Kugel in die Jackentasche.
»Du glaubst doch sonst an nichts«, fuhr er sie an.
Conradi kam und kam nicht. Aber der Wirt brachte warme Getränke. Später wurde Graupensuppe ausgeteilt und es gab Schmalzbrote zu kaufen, alles für kleines Geld immerhin. Josef fror. Er hatte Kopfschmerzen und seine Nerven vibrierten. Eine seltsame Stimmung herrschte, so etwas wie gespannte Freude. Aber dass alle so nett miteinander umgingen, geradezu verliebt, das weckte sein Misstrauen umso mehr. Er fühlte sich fehl am Platz. Mittlerweile bereute er sogar hergekommen zu sein. Er hätte auf Fritz hören sollen. »Lass uns nach Hause fahren«, drängelte er, seit die Kirchturmuhr Mittag geschlagen hatte. Anni guckte ihn groß an.
»Und was ist mit Conradi? Der kommt doch eh nicht.«
Sie wandte sich ab und half einer Frau auf, die hingefallen war.
Alle waren so hilfsbereit
und kümmerten sich um die anderen, sogar Anni, die sonst gerne austeilte. Hier ging etwas vor, das er nicht begriff, und es machte ihm Angst. Dann wurden zu allem Überfluss Kirchenlieder gesungen. Er war nicht gläubig, aber er hatte Hunger. Der Wirt ging durch die Reihen und verteilte Getränke und Essen. Andere halfen ihm. Auch ihm und Willi schenkte der Wirt ein. Er wollte das nicht annehmen. Ich habe kein Geld.
Dann lade ich dich ein.
So ging das bis zum Abend. Und Josef nörgelte. Er wollte nur noch weg von dieser Versammlung des Elends und nach Hause. Fritz wollte ihn gerade ins Auto laden. Da fuhr eine Limousine vor. Und alles wurde still. Als der Meister ausstieg, fingen sie wieder an zu singen. Großer Gott, wir loben dich. Er sah Anni, die stand bei der Suppenausgabe und sang mit. Seit wann war sie kirchlich? Der Meister war nicht allein, sein Stab schirmte ihn ab und er verschwand schnell im Gasthaus.
Der geht jetzt erstmal gemütlich was essen, meinte Josef.
Fritz setzte ihn in seinen Rollstuhl zurück.
Und nun warten wir?
Sie waren ratlos. Josef war nun froh, dass er hinten stand. Alles drängte sich nach vorne. Er blieb bei Fritz. Im ersten Stock öffnete sich ein Fenster und Conradi erschien an der Brüstung. Er wartete, bis das Lied zu Ende war. Fritz reckte den Hals. Anni kam mit Willi zurück. Sie stellten sich neben ihn.
Jetzt geht es endlich los,
flüsterte sie.
Meine lieben Freunde, rief Conradi ihnen zu und alles Gemurmel verstummte. Ich bin gekommen, um über das Böse mit euch zu reden und wie ihr zum Guten kommen und gesund werden könnt.
Das waren gute Worte. Josef horchte auf. Genau darum ging es. Vielleicht hatte sich die Warterei ja doch gelohnt. Conradi redete weiter, kam von einem zum anderen. Josef begriff nicht alles, aber die Menge lauschte andächtig, sogar Anni. Es ging um das Gute und das Böse und um Gott im Allgemeinen.
Wie will er denn so heilen?
Raunte er Fritz zu. Der lehnte an seinem Wagen und rauchte schon wieder. Er hob die Schultern.
Woher soll ich das wissen? Wer von euch Anwesenden hat Schmerzen, der möge sich melden, rief Conradi vom Balkon herunter.
Nun ging es also doch los. Josef meldete sich. Viele Arme gingen in die Höhe.
Dann schließt nun die Augen und glaubt.
Josef schloss die Augen, aber an was sollte er glauben? Panik stieg in ihm auf.
Was muss ich denn jetzt tun? Fragte er Anni. Hast du nicht zugehört?
Er war viel zu aufgeregt. Er versuchte es mit einem Gebet, aber seine Gedanken schweiften ab. Die Schenkel taten ihm weh und der Rücken auch.
Nun öffnet die Augen wieder und sagt mir, wer von euch hat jetzt noch Schmerzen?
Josef hob die Hand.
Ich! Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte, ich brauche Hilfe!
Um ihn herum raunte es, denn er war der Einzige, der nicht fest genug glauben konnte. Aber an was? Conradi sah lange in seine Richtung.
Ja, wenn du nicht genug glaubst, guter Mann, dann kann dir niemand helfen.
Zustimmendes Gemurmel war die Antwort.
Aber woran soll ich denn glauben?
Rief Josef und schluchzte fast.
Warum kann ich das denn nicht?
Anni legte ihm die Hand auf die Schulter.
Lass, Josef, flüsterte sie ihm zu. Mach das nicht kaputt.
Wie Anni ihn ansah, wie alle ihn ansahen. Wie ein Judas, dachte er.
Dann hör gut zu, lieber Mann. Hört alle zu.
Conradi wurde ungeduldig.
Wenn ich sage, ihr sollt glauben, dann meine ich das so, wie ich es sage. Aber ich sage auch, 90% kann ich heilen. Der Rest ist Abfall. Und jetzt schafft mir diesen Menschen da weg. Er stört die Heilungen.
Betty stand im Laden, als Guste hereinkam. Die sah sie gar nicht, sondern marschierte schnurstracks zum Tresen. Alle ließen sie vor, keiner grüßte, sonst musste man sich am Ende noch ihre Geschichten anhören. Und zu Hause blieb der Ofen kalt und das Essen kochte sich nicht von allein. Sie wurde hier immer schnell bedient, damit sie noch schneller wieder ging. Heute verstummten auch alle Gespräche, als sie nach vorne schritt, denn nun war es amtlich. Guste war nicht mehr bei Sinnen. Nach Dreikönig hatte sie sich vor das Mammut gestellt, um es zum Halten zu bringen. Wenn Harm Cordugas, der zufällig mit der Buddel Korn für die Arbeiter vorbeigekommen war, sie nicht im letzten Moment da weggezogen hätte, wäre sie untergepflügt worden.
aber so war die Buddelfutsch und nicht Guste. Sie sollte den Schnaps nun bezahlen. Nur wovon? Betty versteckte sich hinter einem Regal, damit Guste sie nicht entdeckte. Mit ihr zusammen gesehen zu werden, wäre ihr fast ein bisschen peinlich. Wohl war ihr nicht dabei, denn eigentlich mochte sie Guste, aber in der Schule zogen die Kinder sie auf, weil sie zu der hinging und im Laden guckten wieder alle so komisch. Vielleicht lag es an Bettys Aussehen und daran, wie sie sich verhielt. Ihr Körper kam ihr fremd und plump vor. Sie war gewachsen und hatte Rundungen bekommen und sie träumte viel in den Tag hinein. Als sie nach Hause kam, stand aber der Henkelmann auf dem Tisch. Betty stellte die Packung Hafergrütze daneben, die sie im Laden hatte kaufen sollen. Die Mutter wusch in einer Schüssel das Geschirr ab. Sie hatte die Hände im Wasser und deutete mit dem Ellenbogen auf den Henkelmann. »Das ist der Rest Lapskaus. Bring den zu Guste, die muss was essen.«
»Aber ich war gerade im Dorf. Beeil dich. Ich dachte, ich soll nicht auffallen. Nun werd mal nicht frech, Fräulein.«
Also ging Betty nochmal los, widerwillig, denn die Großen, auch die Mutter, sagten mal so und mal so, wie es ihnen gerade passte. An Gustes Hecke blieb sie stehen und sah sich um. Sie war alleine auf der Straße. Sie öffnete das Gartentor, ging zur Tür, stellte das Essen ab und klopfte.
»Guste? Bist du da? Ich bring dir Essen. Ich stell's hier hin, ja?«
Sie beeilte sich fortzukommen, aber Guste riss die Tür auf, als hätte sie dahinter gewartet. Sie rief zurück.
»Betty, warum kommst du nicht rein? Redest du wohl auch nicht mehr mit mir, was?«
Betty war schon am Tor. Nun wandte sie sich um.
»Ich muss Hausaufgaben machen.« »Du bist doch Pleatsch. Kannst du später machen.« »Na, nun komm schon. Und leiste einer alten Schrulle ein bisschen Gesellschaft.«
Sie nahm den Henkelmann auf und ging vor. Betty seufzte und folgte ihr ins Haus. Guste öffnete den Henkelmann und schnupperte.
»Deine Mutter ist ein Engel.«
Sie schloss den Deckel wieder, setzte sich auf die Küchenbank und nahm den Strumpf wieder auf, den sie gerade stopfte. Betty stand da und sah ihr zu.
»Noch ist das warm. Willst du nichts essen? Kalt schmeckt das auch noch.«
Sie kniff die Augen zusammen und fädelte den Faden wieder ein, der aus dem Öhr gerutscht war. Dass sie überhaupt noch stopfen konnte mit den alten Augen. Es drang auch nicht allzu viel Licht durch die winzigen Fensterscheiben, aber sie schien keins zu brauchen. Betty hatte sich schon darauf eingestellt, dass Guste ihre Geschichte weitererzählte und dass sie zuhören musste, obwohl sie für Märchen langsam zu alt wurde, aber sie schwieg und Guste stopfte blind weiter. Ratlos stand Betty da. Gustes Schweigen hing fast schwerer zwischen den Wänden als der Rauch. Betty fragte, ob das Rauchhaus denn jetzt auch weg müsse, wegen der Straße. Darüber redeten gerade alle im Dorf. Guste riss den Faden ab und legte den Strumpf beiseite, denn er war fertig.
»Gibt es da was Neues? Mir sagt keiner was.«
»Nein, ich weiß nichts.« Guste legte die Hände auf den Tisch und sah sich in ihrer Karte um.
»Wenn ich hier weg soll, dann müssen die mich mit den Füßen zuerst raustragen.«
»Theo sagt, dass alle eine schöne neue Wohnung kriegen.«
»Na, wenn der das sagt.«
Wieder stockte das Gespräch. »Ich muss dann auch nach Hause.« Guste sah sie so seltsam an.
»Ich hab wohl gemerkt, dass du mir aus dem Weg gehst. Schämst du dich? Oder legen die Leute euch wieder tote Tiere vor die Tür? Willst du deshalb nicht mit mir gesehen werden?«
Betty wurde rot. Sie senkte den Blick. »Ich weiß nicht. Gibt ja immer mal wieder Gerede. Das hört wohl nie auf.
Früher sind die Frauen nach Holland gefahren und haben sich wiegen lassen. Wenn sie nicht zu leicht waren, gab es ein Zertifikat als Beweis, dass sie keine Hexen waren. Dann war die Sache erledigt.«
Betty lachte. »Ist das der Anfang einer neuen Geschichte?«
»Nein.«
Sie zog nun doch den Henkelmann zu sich heran und öffnete ihn.
»Auch was?«
Betty schüttelte den Kopf. Guste nahm einen Löffel aus der Schublade unter dem Tisch und fing an zu essen.
»Die Seele wiegt 15 Kilo.«
Sie sprach mit vollem Mund.
»Wusstest du das? Hexen haben keine, also sind sie zu leicht. So kann man das beweisen.«
»Das ist doch Quatsch.«
»Das hat vielen Frauen damals den Hals gerettet. Aber jetzt haben wir ja den Fortschritt.«
»Den willst du doch auch nicht. Oder warum hast du dich ins Moor gestellt?« Gustav aß noch einen Bissen, schloss den Deckel und nahm sich ein Geschirrhandtuch vor. Das war schon so oft gestopft, dass man den Stoff kaum noch erkennen konnte. Sie fädelte einen neuen Faden ein und begann mit der Arbeit.
»Man muss das richtige Maß finden.«
Betty verstand das nicht, aber sie fragte nicht weiter nach.
»Du weißt noch, dass der Moorbauer beim Pastor war, um sich Rat zu holen,«
fing Gustav wieder an. »Ich erinnere mich.«
»Hör zu, so geht es weiter.« Der Moorbauer ist nämlich mit schweren Gedanken vom Kohlengräber gekommen. Sein Rat hat ihm nicht gefallen. Wenn die neuen Pächter schon gekommen waren, wie sollte er denen erklären, dass er das Haus gegen die Hexe verteidigen musste? Aber die Karte stand noch so da wie vorher. Die Pächter kamen und kamen nicht. Vielleicht ist ihnen was passiert, hat der Mann gedacht. Kann sein, dass sie an den Pocken gestorben sind.
Er hatte auf dem Markt davon gehört. Die sollten wieder ausgebrochen sein.
Er hat alles Bienenwachs zusammengesucht, das er noch finden konnte. Er hat es heiß gemacht und die Löcher zugestopft, wie ihm der Pastor geraten hat. Bis auf das Schlüsselloch. Das hat er offen gelassen. Und dann hat er sich hinter die Tür gesetzt und ist eingeschlafen. Und nun kommt's. Mitten in der Nacht ist dann die Tür aufgegangen und jemand ist hereingeschlichen. Der Bauer in seiner dunklen Ecke ist fast vom Stuhl gefallen, denn das war seine Frau. Die hat sich ins Bett gelegt und die Decke bis zum Kinn hochgezogen.
Aber sie war doch tot, oder ist sie auch eine von den Glönigen geworden, eine Tote im Moor?
Wer weiß das schon? Jedenfalls hat sich der Mann neben die Frau gelegt. Eiskalt ist sie gewesen. Willst du mich holen? Hat der Mann sie gefragt. Da ist die Frau hochgeschreckt, hat gezittert am ganzen Leib und war sehr lebendig.
Guste legte das Geschirrhandtuch weg. Sie rieb sich nun doch die Augen. Bist du müde? Fragte Betty.
Zum Sterben. Aber das Ende ist schnell erzählt. Der Mann hat eine Kerze angezündet und der Frau ins Gesicht geleuchtet. Es war nicht seine, aber eine andere. Eine Fremde. Er hat sie gefragt, wer sie ist und was sie in seinem Bett tut.
Dein Bett? Das gehört jetzt mir.
Es war nämlich die Frau von dem neuen Pächter. Sie konnte ihm alle Papiere zeigen. Die hatte mit ihrem Mann hier einziehen wollen, aber der ist unterwegs gestorben. Und weil sie nicht wusste, wo sie hin sollte, ist sie allein hergekommen. Aber der alte Bauer war noch da.
Dann könnten sie ja zusammenbleiben, meinte Betty.
Schlaues Mädchen. Genau das haben sie gemacht. Was sollten sie auch sonst tun?
Edith stand vor dem Briefkasten. Sie zögerte. Die Post an Kathi lag schon seit Wochen im Küchenschrank. Die Frage, ob sie den Brief einwerfen sollte oder nicht, quälte sie seitdem, aber heute war die Entscheidung gefallen. Betty hatte gerade die Zusage bekommen. Sie würde im Sommer auf die höhere Handelsschule gehen. Die kostete Geld und Betty brauchte noch ein Fahrrad, um in die Stadt zu kommen. Zwar hatte Theo angeboten, das alles zu übernehmen, aber sie waren noch nicht einmal verheiratet und überhaupt waren ihr Zweifel gekommen. Sie hatte Kathis Worte noch im Ohr. Heiraten? Niemals. Warum sollte ich mich von einem Kerl abhängig machen? Nun stand sie kurz davor, eben dies zu tun, weil es vernünftig war. Jeder hätte ihr dazu geraten. Sie wäre versorgt. Außerdem musste sie an Betty denken.
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Heute mit der 9. von insgesamt 13 Folgen aus dem Roman Als wir an Wunder glaubten von Helga Bürster, gelesen von Katja Danowski. Das Buch ist im Insel Verlag erschienen, das Hörbuch bei Goya Litt im Jumbo Verlag. Nach Ostern am Dienstagmorgen gegen 8:30 hören Sie das nächste Kapitel.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Wolfgang Berger. Bundesregierung und Union haben sich offenbar darauf geeinigt, das Bundesverfassungsgericht besser vor Entmachtungsversuchen zu schützen. Wie die Rheinische Post schreibt, sollen Aufgaben und Zusammensetzung des Verfassungsgerichts künftig im Grundgesetz festgeschrieben werden. Aus Berlin Lothar Lenz.
Hintergrund der Überlegungen ist der wachsende Erfolg der AfD. Die Partei steht staatlichen Einrichtungen wie dem Verfassungsschutz und auch dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe äußerst skeptisch gegenüber. Kritiker befürchten, dass die AfD mit einer Mehrheit im Bundestag das Verfassungsgericht entmachten könnte. Bisher sind die Wahl der Karlsruher Richter und die Zusammensetzung der beiden Senate in einem normalen Gesetz geregelt, das der Bundestag mit einfacher Mehrheit ändern könnte. Nach dem Bericht der Rheinischen Post schlägt das Bundesjustizministerium nun vor, wesentliche Punkte ins Grundgesetz zu übernehmen, unter anderem die Richterwahl sowie Amtszeiten und Altersgrenzen.